ARD. Die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi.
Da gab es ein Gota-Go-Home-Camp auch. Die haben da kampiert.
Und dann habe ich in seine Richtung, als er dann mal rübergeguckt hat, mit dem Mikrofon gewedelt.
Versprochen, gegen die Korruption vorzugehen und die Reichen mehr zu besteuern.
Ein Podcast von NDR Info.
Hallo und Namaste. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier sind
Andreas,
Peter
und Charlotte. Und Peter, du hattest hier quasi sowas wie Stallwache die letzten Tage, ne? Weil Andreas und ich waren ja mal eben in
Sri Lanka.
Genau. Peter, wie war es denn so ohne uns?
Oh, total langweilig und irgendwie auch so ein bisschen traurig, wenn man niemanden hat, mit dem man sich unterhalten kann. Und ja, es war nicht so. Das fand ich ein bisschen doof.
Aber du hast es bestimmt auch ein bisschen genossen nach deiner großen Tour da in Bangladesch und du warst dann auch zwischendurch bei einer Konferenz zum Thema Energie in Gujarat, also ein bisschen Pause ist auch mal gut, oder?
Ja, also ich meine, in Bangladesch bin ich die ganze Zeit wie so ein Duracell-Häschen durch die Städte und durch die Lager und was weiß ich worum gelaufen. Und irgendwann ist es dann tatsächlich so, da muss man auch ein kleines bisschen zurückschalten und das habe ich dann tatsächlich Ende letzter Woche gemacht. Zurückschalten heißt im Prinzip, dass man in diese ganzen O-Töne, in diesen ganzen Aufnahmen, die man gemacht hat, eintaucht und die sortiert, ordnet und guckt, was man draus machen kann. Und das braucht natürlich auch Zeit.
Ja, bei uns war es ein bisschen voller die letzten Tage, ne, Andreas? Das war ja so unsere Premiere. Wir waren nämlich zusammen unterwegs.
Ja, stimmt. Im gemeinsamen Team. Das war richtig gut. Und haben uns aufgemacht und auch gleich am ersten Tag richtig intensiv losgelegt. Und von früh bis spät waren wir in Colombo unterwegs, haben dort interessante Leute getroffen, Familien, mit denen wir uns über die anstehenden Wahlen unterhalten konnten und über die Situation des Landes. Und es ist einfach doch was anderes, wenn man selber dann vor Ort ist und dann die Atmosphäre tanken kann und dadurch einfach ein viel besseres Gefühl bekommt für Land und Leute.
Genau, viele, die ihr den Podcast ja schon länger hört, habt vielleicht noch die Folge von vor 2 Jahren, oh mein Gott, im Ohr. Da war ja Olli Meyer, unser sehr geschätzter Kollege, war ja genau eben im Sommer vor 2 Jahren in Sri Lanka, in Colombo, als es ja diese massiven Proteste gab und die Demonstranten dann irgendwann auch die Residenz des damaligen Präsidenten Gotabaya Rajapaksa gestürmt haben. Ne? Peter, ich glaube, du hast ja dann von hier berichtet und dann haben die ja wohl gerufen, Gota, go home, ne?
Ja, genau. Also ich war kurz vorher dort und kaum war ich wieder hier, ging die Revolution richtig los. Da war aber Olli dort und da das alles so schnell ging, haben wir dann entschieden, dass ich da bleib, hier aus Delhi berichte und er von dort ausschaltet fürs Fernsehen, fürs Radio. Also er hat auch ziemlich viel gemacht. Ja, das war ein bisschen schade für mich, aber es war richtig toll für Olli und die Bilder, dass er da wirklich an diesem Pool steht im Palast und hinten dran die ganzen Demonstranten ins Wasser springen, das war schon richtig klasse.
Ja, ich habe jetzt auch kurz mit ihm geschrieben, weil er natürlich aus Deutschland jetzt schrieb, oh Mann, jetzt seid ihr genau da, 2 Jahre nachdem er da am Pool stand, weil das sind ja wirklich Bilder, die so um die Welt gegangen sind, ne? Dass die Menschen so verzweifelt waren wegen ihrer wirtschaftlichen Lage, weil sie sich irgendwann überhaupt nichts mehr leisten konnten. Tagelang mussten sie anstehen, um irgendwie Benzin zu bekommen oder Gas zum Kochen. Lebensmittelpreise sind in die Höhe geschnellt. Es gab eine Inflation von bis zu 70%. Und das, was wir jetzt eben die letzten Tage erlebt haben, ist das Resultat davon. Ne? 2 Jahre später, dass jetzt es die erste Präsidentenwahl gab, nachdem das Volk in Sri Lanka beschlossen hat, den alten Präsidenten, den wollen wir nicht mehr.
Ja, wohin so eine Poolparty des Volkes führen kann, das ist schon wirklich ganz erstaunlich. Also für mich war das auch eine besonders interessante Erfahrung, weil das letzte Mal, als ich in Sri Lanka war, das ist schon sehr lange her. Und da war Colombo noch eine ganz andere Stadt, das Land auch, eine ganz andere Atmosphäre. Colombo war eigentlich so eine Stadt im Belagerungszustand. Damals noch ganz viel Militär, Polizei, hinter Sandsäcken, Maschinengewehren, als es die tamilischen Tiger noch gab, diese Volksbefreiungsorganisation, die sich selbst genannt haben und ein wirklich fürchterlicher Bürgerkrieg damals noch herrschte. Und die Atmosphäre hat sich doch ganz massiv verändert. Das ist eine ganz andere Stadt geworden, inzwischen riesige Hochhäuser direkt am Strand und beeindruckend, was sich da getan hat, aber trotzdem natürlich eine immer noch sehr kritische wirtschaftliche Situation.
Ja, Peter, du hast erwähnt, du warst ja auch genau dann vor über 2 Jahren auch im Land. Wie war denn die Situation für die Menschen, bevor wir jetzt gleich ins Jetzt springen, wie die Lage jetzt ist?
Das waren Proteste im ganzen Land, vor allem eben auch in der Hauptstadt. Da gab es ein Gotha-Go-Home-Camp auch. Die haben da kampiert auf einer großen Fläche in der Nähe des Präsidentenpalastes und haben quasi so einen Dauerprotest gemacht. Ja, da gab es ein Anwaltszelt. Da waren Juristinnen und Juristen, die Demonstranten vertreten haben gegen den Staat, wenn die irgendwie verhaftet wurden, wenn die angeklagt wurden. Das war schon so ein richtig etablierter Protest. Das heißt, es war eigentlich ein Dorf, das es da dauerhaft gab, das eigentlich nur die ganze Zeit geschrien hat, geh weg.
Der Grund, warum jetzt tausende Menschen auf die Straße gegangen sind, oder am Ende waren es bestimmt Millionen, war ja, dass das Land im April quasi kurz vor dem wirtschaftlichen Kollaps stand, ne?
Genau, und sie machten dafür vor allen Dingen Gotabaya Rajapakse, Gotha genannt, verantwortlich, aber eigentlich auch seine ganze Entourage und seine ganze Familie, die ja im Prinzip die Führung des Landes komplett durchsetzt hat. Ja, die waren ja überall, die haben ja alle möglichen Funktionen gehabt und das hat den Leuten irgendwann mal gereicht, vor allen Dingen den jungen Leuten. Aber es war trotzdem ein Protest, der sich aus vielen Ecken speiste. Das waren nicht nur junge Städter, das waren auch Leute vom Land. Es gab immer wieder Proteste am Land. Es gab auch Tote teilweise. Es gab da Proteste, wo die Polizei auch mit Waffengewalt dagegen vorgegangen ist. Das heißt, das war etwas, was das ganze Land erfasst hatte.
Ja, dieses Land hat ja wirklich jahrelang diese Misswirtschaft erlebt und auch jetzt wieder haben Menschen gesagt, im Prinzip hat der Rajapaksa überall seine Verwandten platziert. Also es war absolut Vetternwirtschaft, Korruption auf allen Ebenen und das war eben die Situation vor 2 Jahren. Dann im vergangenen Jahr hat ja dann der Internationale Währungsfonds Sri Lanka geholfen mit einem Milliardenkredit, fast 3 Milliarden Dollar. Und jetzt eben diese Präsidentenwahl. Andreas, wir können ja mal auch von vorne anfangen, wo wir zuerst waren, als wir in Colombo gelandet sind. Wir waren ja dann direkt auch bei der ersten Rallye, ne? Bei so einer Kundgebung.
Ja, sogar 2 dann abends, ne? Sind wir noch mal ein bisschen rumgefahren und das war schon erstaunlich. Bisschen wie ein Jahrmarkt, fast unglaublich laut, ganz laute Musik, ganz viele bunte Lichter, Feuerwerk immer wieder zwischendrin, je nachdem wer dann gerade auftrat und dann eben über ganz viele Lautsprecher lange, lange Reden, die da durch die Straßen halten, entsprechend die Anhänger. Das war die erste Veranstaltung, die erste Wahlkampfveranstaltung, bei der wir waren, war von dem amtierenden Präsidenten Wikremesinghe. Und wir haben uns...
Das war ja der Übergangspräsident, ne, der das Land quasi geleitet hat, nachdem...
Nach den Protesten, genau. Der Übergangspräsident, wir haben uns dann nach vorne durchgekämpft durch die Massen und die Sicherheitskontrollen und haben versucht, auch noch ein Interview mit ihm zu bekommen, wurden dann nochmal extra hinter der Bühne gefilzt und haben... Dann ist bis vor die Bühne geschafft. Dort saß er dann zusammen mit seiner auch Entourage, kann man sagen, auf bequemen Stühlen aufgereiht. Und wir sind so auch so, ich sag mal, 3 Meter rangekommen. Dann war da aber Schluss und es hieß auch schon, ja, nur ein paar Aufnahmen und sowas. Und dann habe ich in seine Richtung, als er dann mal rübergeguckt hat, mit dem Mikrofon gewedelt, so signalisiert, na, wie wär's mit einem Interview? Und dann hat er aber wieder so ein bisschen mehr so in die Luft geguckt und weggeguckt. Und dann war auch klar, also er ist da nicht zu sprechen. Und geht da leider nicht drauf ein. Und dann haben wir uns da auch relativ schnell wieder von weg bewegt und haben einfach mit den Leuten dort gesprochen, was sie von den Wahlen auch erwarten.
Ja, schade, dass es nicht geklappt hat. Wir sind ja wirklich da 10 Minuten durch die Menschenmenge gelaufen und ich weiß noch, dass auch dann so Sicherheitskräfte wirklich euer Kamera-Equipment und auch mein Mikro, mein Radioaufnahmegerät wirklich untersucht haben, ob das irgendwie, weiß ich nicht, ob da eine Bombe dran sein könnte. Also insofern, ja, schade, dass es nicht geklappt hat. Ich fand es aber erstaunlich, dass so viele dann doch diesen Rani Wickremesinghe noch so unterstützt haben, weil viele haben ja auch gesagt, naja, der ist Teil der Elite, der ist ein Verbündeter von den Rajapaksas. Wir haben ja vor allem mit einem jungen Mann gesprochen. Was hat der denn genau gesagt, warum er eben ihn unterstützt?
Also es ging ihm, glaube ich, vor allem um Stabilität zum einen und ist jemand, da können wir nachher noch ein bisschen erzählen, weil wir auch bei der Familie zu Hause waren, was auch spannend war. Der sucht schon lange einen Job und Wickremesinghe hat es immerhin geschafft, in diesen letzten 2 Jahren auf einem sehr niedrigen Niveau die Wirtschaft so ein bisschen wieder in Schwung zu bringen. Und ich glaube, das war die große Hoffnung, dass das weitergeht, dass er vielleicht so ein verlässlicher Garant ist, der eben sehr erfahren ist, mehr als 40 Jahre Jahren in der Politik. Aber ich glaube, ein großes Manko, was er auch gehabt hat, was sich auch in den Wahlen dann bemerkbar gemacht hat, er ist vielleicht nicht jetzt jemand, der mit Korruption in Verbindung gebracht wird, aber natürlich mit der alten politischen Elite. Und er hat vor allem die Rajapaksas quasi beschützt, oder zumindest ist es nicht zu einer Verurteilung gekommen, denn der Rajapaksa, der Gotha, der aus dem Land gejagt wurde, ist dann auch wieder zurückgekommen und wurde da aber dann nicht angeklagt, und es gab keine weiteren Untersuchungen, was die Korruption angeht. Und ich glaube, das ist etwas, was ihm dann am Ende auch geschadet hat.
Ja, und auch der Bruder von Gotabaya, das ist ja auch nochmal wert zu erwähnen, Mahinda Rajapaksa, der hatte den Bürgerkrieg ja 2009 beendet, und dem werden auch immer noch Kriegsverbrechen vorgeworfen, also der damaligen Regierung. Und die Aufklärung hat im Prinzip bis heute ja nicht stattgefunden. Da haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht, als ich Ende Mai zum 15-jährigen Jubiläum quasi das Ende des Bürgerkriegs da in Sri Lanka war. Und wir sind ja dann ein paar Kilometer weitergefahren zu der nächsten Rallye, und man hörte auch schon von Weitem die Musik und auch Feuerwerk. Also es war wirklich so ein bisschen Entertainment der Massen, also Unterhaltung für die Leute. Und da hatte ich den Eindruck, da waren eher so Menschen aus dem allgemeinen Volk, ne? Also es war jetzt nicht so die gebildetere Schicht, hatte ich den Eindruck, sondern eher vielleicht so die Mittelschicht, die sich dann hinter diesem Sajid Premadasa vereint hat. Und da haben wir dann mit einem Unternehmer auch gesprochen.
Ja, also insofern schon jemand, der, glaube ich, ein bisschen besser situiert ist. Erzählte auch, dass seine Kinder auch im Ausland irgendwie studiert haben und auch vorhaben, ins Ausland zu gehen, wie ja sehr viele junge Leute in Sri Lanka. Und er hat auch über die wirtschaftliche Situation natürlich hauptsächlich geklagt, hat auch die Hoffnung, dass sich die Dinge bessern, aber erzählte eben, dass seine Kinder da eigentlich wenig Hoffnung haben und deswegen auch das Land verlassen wollen und im Ausland nach einem Job suchen.
Genau, das ist so das Frustrierende, dass wir es von vielen ja gehört haben, dass gerade die Jungen das Land verlassen wollen. Das hören wir irgendwie immer wieder, auch in der Region, hier in verschiedenen Ländern, dass das genau das Thema ist, dass die Jungen sagen, sie gehen lieber nach Dubai, nach Europa, um da besser zu verdienen, weil sie in Sri Lanka vielleicht nur 200 Euro teilweise im Monat verdienen oder weniger und dann in Europa das Zehnfache. Das waren jetzt die beiden ersten Kandidaten, die quasi im Rennen waren. Und dann gab es ja diesen dritten, von dem wir dann auch schon relativ früh gehört haben, dass der eine gute Chance haben könnte, AKD genannt. Anuradha Dissanayake, ein linker Marxist, auch mit einer ganz interessanten Geschichte.
Ja, also wirklich erstaunlich. Der hat eine Partei, die im Parlament nur mit 3 Leuten vertreten ist, und dem ist es jetzt gelungen, diese Präsidentenwahl zu gewinnen. Also von auch ganz wenigen Prozent bei der letzten Wahl jetzt einen enormen Erfolg mit 43 waren es, glaube ich, die sie bekommen haben. Also das ist schon im Grunde genommen die Fortführung dieser Proteste, Ausdruck dieser Protestwelle von vor 2 Jahren, die damals den Präsidenten schon aus dem Amt gespült hat und jetzt sich auch in den Ergebnissen niedergeschlagen hat. Also eine wirklich erstaunliche Wende in der sri lankischen Politik.
Die Headlines hießen ja dann auch, ein linker Marxist führt jetzt das Land. Peter, du hast uns relativ schnell ein interessantes Foto in die WhatsApp-Gruppe gestellt vom Office mit einem interessanten Namen.
Ja, wir haben ja so eine WhatsApp-Gruppe, wo wir dann manchmal solche Dinge posten. Fidel Castro Paxa habe ich ihn genannt, so, und habe dann gleich mit einer App die Bilder von Fidel Castro und von Dissanayake etwas fusioniert, zusammengeführt und einen neuen Leader, einen neuen Massimo Leader sozusagen erschaffen als Bild.
Stimmt, der Vergleich liegt nahe, weil ja auch Kuba ein Inselstaat ist. Insofern stimmt, das fiel mir jetzt erst auf. Das ist ja genau Castro Paxa.
Ja, was mich da immer wundert, wir haben ja hier auch Kommunisten in Indien, und wir haben sogar einen Bundesstaat, Kerala, der von Kommunisten beherrscht wird, von Marxisten. Ja, das ist ja die Kommunistische Partei Indiens, CPI, in Klammern M für Marxismus. Und trotzdem machen die da irgendwie Staat. Und das hat eigentlich nichts damit zu tun mit dem, was wir unter Marxismus verstehen und wie Staaten geführt wurden, marxistische Staaten. Und das ist eben das Spannende hier. Also mich würde ja bei dem, vor allen Dingen bei Dissanayake, interessieren, wie marxistisch ist der denn eigentlich? Weil Marxismus und Demokratie passen ja eigentlich gar nicht zusammen. In Kerala, in Indien passt das aber zusammen. da funktioniert es mit der Wirtschaft, also auch Marxismus und Wirtschaft passen zusammen. Das ist trotzdem keine Planwirtschaft, wie man es früher kennt. Und außerdem ist es ein demokratischer Bundesstaat, natürlich als Bundesstaat Indiens. Also da funktioniert es. Mich würde es jetzt interessieren, wie es in Sri Lanka ist.
Ich habe mich mit einem Fahrer unterhalten, was er denn so denkt, wenn er denn wählen will. Und dann meinte er auch, ja, AKD, der hat jetzt alles versprochen. Der will zum Beispiel die Straßen sicherer machen, dann gibt's weniger Unfälle. Dann dachte ich, ah, interessant. Und dann hat er sofort gesetzt und meinte so, ja, wenn es weniger Unfälle gibt, dann wird das Gesundheitssystem weniger belastet. Und er hätte ja auch versprochen, gegen die Korruption vorzugehen und die Reichen mehr zu besteuern. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, Dissanayake hat so das Blaue vom Himmel versprochen, ne?
Ja, und demnächst geht er dann übers Wasser nach Indien. Also da müssen wir mal schauen, was sich dann da wirklich entwickelt. Aber von wegen Indien, was Peter gerade angesprochen hat, ich glaube, es ist eben wirklich ganz wichtig zu betonen, dass das eine ganz andere Form von Marxismus, Kommunismus auch ist. Und dass das ist so ein bisschen so dieser südindische Kommunismus, der auch in Sri Lanka, glaube ich, dann eher sich ausgeprägt hat und den man eben vielleicht eher so in Richtung Sozialdemokratie sehen kann, als eben das, was wir so darunter verstehen. Also ich glaube, das ist alles sehr soft und insofern wird, glaube ich, er auch in der Lage sein, und das muss er sicherlich auch, zum Beispiel mit dem Internationalen Währungsfonds zu verhandeln. Das hat er ja auch versprochen, dass er versuchen wird, die Konditionen und die Restriktionen, die da verbunden sind mit diesem Milliardenkredit, etwas abzumildern. Also mal sehen, wie erfolgreich die am Ende dann dort sein werden. Es ist auf jeden Fall jetzt eine sehr spannende Zeit, die Sri Lanka da bevorsteht, so oder so.
Sieht man da auf Sri Lanka jetzt eigentlich auch so Plakate, wie die Kommunistische Partei Indien sie verteilt? Also in Kerala zum Beispiel, ich war da mal bei so einem Kongress, also in der Stadt, wo gerade so ein kommunistischer Kongress war, da war Lenin, da war Stalin, da war Che Guevara plakatiert, da waren also alle so die Säulenheiligen aus dem vergangenen Jahrhundert des Leninismus, Marxismus, Karl Marx natürlich auch, ja. Die waren da alle plakatiert und das sah irgendwie aus wie im Kommunistenhimmel.
Nee, also in Colombo, das hatte mir vorher schon jemand gesagt, dass es nicht so wirklich nach Wahlkampf aussah. Also man, wenn man es nicht gewusst hätte, hätte man nicht gemerkt, dass hier eine Wahl im Raum steht. Ich habe übrigens auch in einem Restaurant, als wir mal kurz Pause gemacht haben, deutsche Studentinnen getroffen und die meinten so, ja, wir machen jetzt hier gerade 3 Wochen Urlaub. Fand ich auch interessant, weil das merkt man ja auch im privaten Umfeld, dass Sri Lanka immer auch beliebter wird, auch bei deutschen Touristen. Und diese Studentinnen hatten zum Beispiel gar nicht mitbekommen, dass das Land gerade einen Präsidenten wählt. Aber ja, hast du irgendwo große Plakate gesehen? Nee, ne?
Eigentlich nicht so richtig. Dann bei diesen Wahlveranstaltungen natürlich auch immer nur die Kandidaten dann ganz groß plakatiert. Aber im Stadtbild selbst, nee, also ganz anders, als wir das auch von unseren Wahlen kennen, ja.
Und ich weiß noch, als wir ja nach Colombo reingefahren sind, hast du auch relativ schnell ein Foto gemacht, Andreas, nämlich von einem großen leuchtenden Fernsehturm, der Lotus Tower, ne? Den die Chinesen ja vor kurzem gebaut haben und auch finanziert haben. Und das war ja auch so eines der Themen, dass die Frage eben im Raum stand, inwiefern hat China denn den Wahlkampf auch von AKD eben beeinflusst. Aber so richtig konnten wir das Gerücht nicht bestätigen, ne?
Nee, das stimmt, ganz beeindruckend, dieser Turm, der leuchtete nachts, als wir da angekommen sind, in verschiedenen Farben, so als eben riesige Lotusblüte über Colombo. Und wir haben dann versucht, da so ein bisschen nachzubohren bei mehreren Experten, wie ist es eigentlich mit diesem chinesischen Einfluss? Und die haben das nicht so richtig bestätigt. Natürlich, China ist da in vielen Infrastrukturprojekten, unter anderem auch im Hafen, engagiert, bringt viel Geld ins Land und auch gewisse Abhängigkeiten natürlich. Aber sie sagen auch, naja, sind auch andere Länder, die hier ziemlich involviert sind. Und es gibt jetzt keine direkten Hinweise darauf, dass zum Beispiel der Wahlkampf finanziert wurde. Es mag vielleicht auch daran liegen, dass eben das Verständnis von Marxismus, Leninismus dann doch weit auseinander liegt zu dem, was die Kommunistische Partei in China darunter versteht.
Gleichzeitig hat mir aber jemand gesagt, naja, überleg doch mal, wie soll denn AKD, also also dieser seiner Jacke, es wirklich geschafft haben, ohne fremdes Geld diesen Wahlkampf für sich zu werben. Also jemand meinte, dass die gerade in den sozialen Medien wohl super präsent waren und dass deswegen die Vermutung eben naheliegt, dass sie Geld aus China hatten, weil sie ja eben eigentlich so eine kleine Bewegung erst waren, so ein Bündnis, die haben sich erst 2019 eben neu gegründet, die NPP, die National People's Power. Und ja, deswegen, ich finde es schon interessant, wenn es schon solche Gerüchte überhaupt gibt, dann kann ja was Wahres auch dran sein.
Kann sein, aber wie gesagt, also die Leute, die wir da gefragt haben, die politischen Analysten haben es so nicht bestätigt. Und was ich auch interessant fand, ist, dass einer, der Jehan Pereira, sagte, dass eigentlich alle drei Kandidaten, also egal wer am Ende die Wahl gewinnt, dass er von bei allen dreien davon ausgeht, dass die eine integere Politik machen werden. Das hätte ich so auch nicht unbedingt erwartet. Also bei allen Kandidaten, sowohl von der rechten bürgerlichen Seite, dann den Oppositionskandidaten in der Mitte bis hin zu der zum ganz Linken, der es ja dann am Ende auch geworden ist. Also ja.
Ja, am Samstag war ja dann der große Wahltag. Die hatten das wohl extra auf den Samstag gelegt, dass die Menschen auch wirklich Zeit haben, nicht unbedingt arbeiten und Zeit haben, wählen zu gehen. Viele hatten am Freitag ja schon frei bekommen, wenn sie auf dem Land gelebt haben, wenn sie da registriert sind, dass sie wirklich auch schaffen, rechtzeitig nach Hause zu fahren. Und ich war sehr beeindruckt, weil ich hatte das Gefühl, dass so teilweise sind die Familien zusammen zum Wählen gegangen. Also, dass viele dieser Wahlmöglichkeit nachgekommen sind und wirklich mit der Großmutter, mit drei Generationen, auch mit kleinen Kindern da hingegangen sind zum Wahllokal und wirklich diese demokratische Stimme wirklich genutzt haben.
Ja, man muss in Sri Lanka, wenn man wählen möchte, da unter Umständen eben wirklich lange Fahrten auf sich nehmen, weil man in seinem Heimatort wählen muss. Es ist ähnlich wie in Indien und das heißt, das ist dann schon ein demokratischer Akt, der mit Aufwand und mit Mühe auch verbunden ist. Und wenn man bedenkt, dass die Wahlbeteiligung, glaube ich, bei 80% lag, also das ist wirklich Wahnsinn, wie viele Leute da unterwegs gewesen sein müssen, um ihre Stimme abzugeben, auch sehr beeindruckend.
Und du hattest es ja schon vorhin erwähnt, wir waren ja dann nochmal bei diesem jungen Mann, bei dem Studenten zu Hause, bei der Familie. Vielleicht kannst du nochmal kurz erzählen, was hat dich denn da vielleicht am meisten überrascht, was er so erzählt hat und auch wie das zu Hause aussah?
Ja, also eine Mittelstandsfamilie, ich glaube, das zeigt ganz exemplarisch, also dass das, was die Menschen am meisten bewegt hat, nämlich die wirtschaftliche Situation im Land und eben auch dieses verfilzte, korrupte System, was es gegeben hat, dass sie einfach einen Neuanfang wollten. Die Familie unter einem Dach, Eltern, die Schwester, unser Mann, den wir da getroffen haben, junger Mann, 31 Jahre alt, seit 6 Jahren, seit seinem Universitätsabschluss, sucht er einen dauerhaften Job, findet nichts, die Arbeitslosigkeit bei jungen Leuten mehr als 20%, also wirklich eine desolate Lage. Jetzt mit seiner Frau und einem ganz kleinen, gerade geborenen Baby auch im Haus der Eltern und alle leben sie von der Pension des Vaters, das ist ein ehemaliger Polizeibeamter und ja, insofern, das zeigt, glaube ich, die Gesamtsituation. Lebensmittelpreise, all diese Dinge sind unheimlich nach oben gegangen und die können es sich einfach nicht leisten, da auszuziehen und eine eigene Wohnung sich zu nehmen.
Ja, ich finde das auch einen sehr besonderen Moment. Das finde ich immer, wenn man auch so unterwegs ist da draußen, dass Menschen einen zu sich nach Hause einladen, ne? Was ja auch nicht selbstverständlich ist. Und ja, das fand ich sehr beeindruckend, wie die da so über die Runden kommen. Und man hat auch so an der Seite gesehen, im Wohnzimmer, da war so eine Nähmaschine, dass die Frauen so ein bisschen versuchen, nebenbei was zu nähen oder auch so Sandalen herzustellen und eben was dazu zu verdienen für die Familie. Und lass uns mal nach vorne springen. Es war ja dann Sonntag, der große Auszähltag. Und es hieß dann, ja, vormittags so gegen 10 steht das Ergebnis vielleicht. Aber es zog sich ja dann bis zum Abend, ne? Als es dann endlich verkündet wurde, wer der nächste Präsident ist von Sri Lanka.
Ja, es hat eine Weile gedauert. Aber ich muss sagen, jetzt, also es wurde dann nochmal die Zweitstimme ausgezählt. Ne? Und das ist eben das, so, es liegt so im System, wenn einer von den Kandidaten, die vorne liegen, keine 50% bekommt, dann wird auf die Zweitstimmen zurückgegriffen und die werden dann nochmal ausgezählt und das dauert dann einfach nochmal. Wobei es insgesamt gesehen, finde ich, relativ schnell ging, dass dann doch noch am gleichen Tag zumindest ein Ergebnis verkündet wurde.
Ja, dann am Abend. Ich weiß noch, dass ich echt lange darauf gewartet habe, weil ich dachte, naja, fürs Radio, sobald die Nachricht steht, sobald verkündet ist, wer es wird, muss ich relativ schnell dann die Nachricht, diese Meldung nach Deutschland schicken. Deswegen saß ich schon den ganzen Tag so ein bisschen da und habe gewartet. Wir waren dann trotzdem noch mal draußen und haben mit Menschen gesprochen, auch am Strand zum Beispiel, wo natürlich viele Menschen auch den Sonntagnachmittag verbringen. Und auch da war die Wahl Thema. Und wir haben dann auch eine Kioskbesitzerin gefragt, naja, wie siehst du es denn? Was sagst du, wenn AKD jetzt wirklich Präsident wird, und sie meinte, ja, ich unterstütze den zu 100%. Also die war so sehr überzeugt davon. Das hat man dann auch relativ schnell gemerkt, wie die Stimmung so war. Gleichzeitig sind wir einem Personalmanager über den Weg gelaufen, der ging so gerade zum Meer mit seiner Familie, und der sagte, naja, ich bin eher skeptisch, ob dieser Dissanayake wirklich das halten kann, was er verspricht, dass er ja keinerlei Erfahrung habe, auch wenn es darum geht, die Wirtschaft voranzubringen. Insofern hat man im Kleinen gesehen, wie so die Stimmung wirklich ist. Aber ja, genau, es ist jetzt AKD, Anura Kumara Dissanayake, der wurde jetzt ja am Montag schon auch direkt vereidigt.
Ja, und jetzt fängt die Arbeit an. Wie gesagt, was mir auch neu war, ist, dass alle Minister aus dem Parlament kommen müssen. Und jetzt wird's schon schwierig, weil es sind eben nur drei Leute aus seiner Partei im Parlament von der letzten Parlamentswahl. Und die wollen wohl auch relativ schnell gucken, dass sie Neuwahlen auch im Parlament ansetzen, um dort möglicherweise dann auch die Verhältnisse noch zu ändern. Aber die Aufgaben und die Herausforderungen sind einfach enorm, weil das Land doch immer noch in sehr großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckt, einen Riesenschuldenberg hat. Und das ist wirklich eine Herkulesaufgabe. Und insofern bin ich sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren entwickelt.
Ja, wir behalten das auf jeden Fall weiter im Blick. Peter, hast du gehört, Parlamentswahlen sind in den nächsten Wochen angesetzt. Also noch sind sie nicht verkündet. Deswegen, ich weiß vielleicht schon, wer den nächsten Flug bucht nach Colombo.
Ja, das könnte schon sein. Aber es gibt noch ein anderes wichtiges Thema dieses Jahr auf Sri Lanka. Und das sind die Folgen des Tsunami. Der Tsunami, der vor 20 Jahren gewütet hat. Der große Tsunami mit Hunderttausenden Toten damals, und Sri Lanka war besonders betroffen, und da lohnt es sich auf jeden Fall mal wieder hinzufahren und zu schauen, was da draus geworden ist aus dieser Gegend, die das getroffen hat, und was man dagegen tut, um eben gegen künftige Tsunamis gefeit zu sein.
Das heißt, ihr hört schon, wir machen bestimmt noch mal eine Folge bald zum Thema Sri Lanka. Wir wünschen euch erstmal eine gute Woche. Schreibt uns wie immer eure Gedanken, Anregungen, Themenvorschläge an neudeli@ndr.de, neudeli@ndr.de. Und wir heute sagen Tschüss.
Andreas.
Peter.
Und Charlotte.
Ciao.
Ciao.
Hi, ich bin Philipp Abresch vom Weltspiegel-Podcast. Wir blicken jede Woche in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD.
Ich bin in Hamburg-Lockstedt im warmen Podcast-Studio. Wo seid ihr gerade?
Ich bin in Kiew.
Sehr abgelegen auf der Insel Shikoku im Süden Japans.
Der Darien-Dschungel ist genau an der Nordgrenze zu Kolumbien.
Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben.
Als Journalistin hier habe ich halt einfach sehr oft die Polizei mir auf den Fersen.
Die Menschen haben dort einfach ein ganz konkretes Problem. Die haben nämlich keine Müllabfuhr.
Weil in diesem Dschungel, da operiert das organisierte Verbrechen.
Jede Woche eine knappe halbe Stunde lang. Der Weltspiegel-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.